NDR Info. Themen des Tages.
In Polen steht weiter ein Mann der rechtsnationalistischen PiS an der Spitze des Staates, Karol Nawrocki.
Es ist gelungen, das ganze patriotische Lager in Polen zu vereinigen. Das ganze Lager der Menschen, die ein normales Polen wollen. Ein Polen ohne illegale Migranten, ein sicheres Polen.
Was heißt das für Polen, Deutschland und Europa? Und in Istanbul haben Russland und die Ukraine wieder direkt verhandelt, nicht eben lange. Aber war nicht der historische Militärschlag gegen Russlands Bomberflotte ein wichtigerer Schritt in Richtung Frieden? Die Themen des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Polen steht vor weiteren Jahren der Unentschiedenheit. Mit knapper Mehrheit hat sich der von der nationalistischen PiS und anderen rechten Parteien favorisierte Präsidentschaftsbewerber Nawrocki durchgesetzt und wird der europafreundlichen Mitte-Links-Regierung um den Christdemokraten Tusk das politische Leben schwer machen, wie schon Amtsinhaber Duda es tat. Und weil Nawrocki neben der EU auch Deutschland als Feindbild pflegt, stellt man sich in Berlin auf eine wieder ruppigere Nachbarschaft ein. Barbara Kostolnik.
Der Bundespräsident gratulierte als einer der Ersten, und zwar herzlich. Frank-Walter Steinmeier beließ es jedoch nicht dabei und bot Nawrocki an, bald nach Berlin zu kommen und die Freundschaft beider Länder, Deutschlands und Polens, gemeinsam zu stärken. Der Gratulation schloss sich Bundeskanzler Friedrich Merz über seinen Sprecher an, der hinzufügte:
Der Bundeskanzler nimmt den Ausgang der Wahl zur Kenntnis.
Mehr ließ sich der Sprecher nicht entlocken. Berlin weiß um die Problematik, die mit dem neuen polnischen Präsidenten aufkommen wird, wenn der sein Amt im August antreten wird. Etwas weniger diplomatisch als der Regierungssprecher formulierte es der Vorsitzende der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, der CDU-Politiker Paul Ciemiak.
Es wird mit diesem neuen Präsidenten Karol Nawrocki nicht einfacher, denn er hat im Wahlkampf sehr antideutsche Töne auch angestimmt. Aber auch er sollte eine Chance bekommen.
Eine Chance für Polen sieht hingegen die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch in der Wahl des rechtsnationalen Historikers. Ein guter Tag für die Demokratie und für Europa, schrieb sie im Internet. Nawrocki vertritt die deutschlandkritische Linie der PiS, der nationalkonservativen Oppositionspartei, und ist EU- und NATO-kritisch. Ganz anders als sein unterlegener Rivale, der liberale Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski. Den hatte der polnische Premier Donald Tusk unterstützt. Auch für Tusk wird das Regieren nun noch schwieriger, befürchtet Paul Ciemiak.
Die polnische Verfassung räumt dem polnischen Staatspräsidenten sehr viele Rechte ein, unter anderem ein Vetorecht. Das kann vom Parlament, vom Sejm zwar wieder aufgehoben werden, aber nur mit 60% der Stimmen der Abgeordneten. Die hat Donald Tusk nicht. Also mir fehlt jetzt etwas die Fantasie, wie es jetzt weitergehen soll.
Für die Linkspartei ist bereits das Ende der Regierung Tusk eingeläutet. Gewählt worden sei mit Nawrocki ein Mann des rechten Establishments, der für autoritären Umbau à la Trump stehe. Die Trump-Administration hatte offen für Nawrocki geworben. Linken-Chefin Ines Schwertner sieht jedoch auch Friedrich Merz in der Verantwortung.
Die deutsche Bundesregierung hat mit ihren Grenzschließungen ganz aktiv auch Wahlkampfhilfe für diesen rechten Präsidenten gemacht. Die Zurückweisung von Asylbewerbern waren ein großes Thema in Polen und haben dem rechten Kandidaten genutzt, der darin eine Bestätigung für seine EU-feindlichen Positionen sah.
Bundeskanzler Merz war unmittelbar nach Amtsantritt nach Polen gereist. Die deutsch-polnisch-französischen Beziehungen sind als Weimarer Dreieck ein wichtiger Faktor innerhalb der EU. Und auch in Bezug auf den Krieg in der Ukraine haben sich die drei Länder stets eng abgestimmt. Regierungssprecher Cornelius hofft, dass es dabei bleibt.
Der Bundeskanzler hat auch angeboten, diese Beziehungen zu intensivieren und auf eine neue Ebene zu heben. Und das wird dann auch in der neuen Konstellation in Warschau hoffentlich umgesetzt.
Diese Hoffnung teilt man auch bei den Grünen, nur ist man da weniger optimistisch. Parteichefin Franziska Brandner gibt Friedrich Merz dann noch einen Auftrag mit.
Ich sehe hier jetzt besonders Herrn Merz in der Pflicht, sich umso entschlossener in den Dienst auch Europas zu stellen. Das Ziel muss ein unabhängiges Europa sein. Herr Merz, setzen Sie das um, sorgen Sie dafür, dass Europa endlich unabhängiger wird.
Barbara Kostolnik mit Berliner Reaktionen auf den Wahlausgang in Polen. Und über den und die daraus erwachsenen politischen Perspektiven habe ich am Nachmittag mit Piotr Burasch gesprochen. Er leitet das Warschau-Büro des European Council on Foreign Affairs. Müsste nicht Karol Nawrocki beim Gratulationsanruf von Friedrich Merz mit einem fröhlichen Danke Deutschland antworten? Denn Die unilateralen Zurückweisungen der Regierung Merz und seines CSU-Innenministers haben doch die Anti-Deutschland-Töne im polnischen Wahlkampf perfekt grundiert.
Das stimmt, also dass die Zurückweisung von der Grenze oder vor allem das Narrativ darüber, dieses ständige Gerede von den vielen Migranten, die nach Polen angeblich zurückgewiesen werden, das hat den Populisten in Polen natürlich in die Hände gespielt. Aber ich glaube nicht, dass das wahlentscheidende Thema gewesen ist bei dieser Wahl. Aber das hat natürlich diese europakritische Propaganda von Nawrocki auch befeuert.
In Schlesien und Pommern und in den großen Metropolen Polens strich Trzaskowski Siege ein. Im Karpatenvorland sieht es völlig anders aus. Grob gesagt, im Osten des Landes. Warum und was kann die Regierung Tusk tun, um solche Unterschiede zu überbrücken oder zu überwinden? Oder ist das ein politisches Stadt-Land-Naturgesetz, das in Frankreich oder Österreich ja genauso greift?
Ja, also dieses Stadt-Land-Gefälle ist in Polen sehr sichtbar. Und zwar nicht, das ist nicht das erste Mal, dass wir eben diese Zweiteilung des Landes auch haben, im Hinblick auf die Unterstützung von politischen Parteien oder Präsidentschaftskandidaten. Also das ist ja das gleiche Muster, das sich bei jeder Wahl praktisch wiederholt, dass der Westen und größere Städte die liberalen Kandidaten wählen, der Osten Polens und die Landbevölkerung tendiert eben die konservativen rechten Kandidaten zu unterstützen. Ob sich damit etwas machen lässt, das ist natürlich eine Jahrzehntaufgabe oder Jahrhundertaufgabe. Aber ich glaube, das Problem von Davor Trzaskowski, dem unterlegenen liberalen Kandidaten, bestand im Grunde genommen darin, dass er nicht in der Lage war, eben dieses liberale Potenzial oder dieses progressive Potenzial der polnischen Wählerschaft hundertprozentig auszuschöpfen. Und dass diese Mobilisierungsstrategie von ihm in den letzten Wochen der Wahlkampagne hat eben nicht geglückt. Und das ist ein Teil der Erklärung dafür, dass er diese Wahl verloren hat.
Ist seit heute im Grunde Wahlkampf für die nächste Parlamentswahl, weil zumindest die PiS daran arbeiten wird, dass Tusk und seine Koalition scheitern, wo es nur geht?
Ja, also die einzige Mission oder Aufgabe von Nawrocki im Präsidialamt wird es sein, praktisch die Regierung Tusk zu unterminieren und den Weg der PiS-Partei zurück zur Macht zu ebnen. Insofern, ja, das ist schon der Beginn eines neuen Wahlkampfes mit einem völlig offenen Ausgang. Stand heute würden die rechten und radikal rechten Parteien eine Mehrheit bekommen.
Und welchen europapolitischen Kurs kann Tusk dann jetzt überhaupt steuern? Und wie können Parlament und Kommission in Brüssel ihn unterstützen oder wäre das kontraproduktiv? Und Tusk muss womöglich auch den nationalistischen Sound verstärken.
Ja, das war schon in den vergangenen Jahren oder Monaten der Fall. Also wenn es um die Migrationspolitik ging oder Klimapolitik, Souveränitätsfragen, Ukraine, da war dieser harte Sound ziemlich hörbar. Ja. Auch bei Tusk als Antwort auf diese eben veränderte auch innenpolitische Lage. Das wird jetzt möglicherweise nicht anders sein, weil der Spielraum von Tusk, eine progressive, offene, proeuropäische Politik zu betreiben, wird natürlich viel länger sein mit Nawrocki als Präsident. Nicht nur wegen seiner verfassungsrechtlichen Rolle als Präsident, sondern wegen der allgemeinen Stimmung im Lande, deren Ausdruck Nawrockis Wahl eben ist.
Sagt Piotr Burasch, Büroleiter des European Council on Foreign Relations in Warschau.
NDR Info. Die Meinung.
Noch ist Europa nicht verloren, aber die knappe Wahl eines Nationalisten an die Spitze des fünftgrößten Mitgliedstaates der EU macht es für die Union wieder schwerer, kommentiert Brüssel-Korrespondent Jakob Mayer.
Ursula von der Leyen hat Karol Nawrocki zum Wahlsieg gratuliert, wie sich das unter Demokratinnen und Demokraten gehört. Darüber hinaus hat die EU-Kommissionschefin in ihrer Glückwunschadresse an den künftigen polnischen Präsidenten die Erwartung geäußert, dass Brüssel und Warschau weiter eng zusammenarbeiten. Diese Hoffnung dürfte enttäuscht werden, denn mit Nawrocki rückt ein EU-Skeptiker an Polens Spitze, der mit allen Mitteln versuchen wird, den proeuropäischen Kurs von Polens Regierungschef Donald Tusk zu torpedieren. Und als Präsident verfügt Nawrocki Nawrocki über diese Mittel. Anders als ein Bundespräsident in Deutschland formuliert der polnische Staatschef die Außenpolitik mit. Ohne seine Zustimmung kann kein Gesetz in Kraft treten. Damit sind Tusks Versuche, nach 8 Jahren Regierungszeit der nationalkonservativen PiS-Partei wieder eine unabhängige Justiz und Medienfreiheit in Polen zu etablieren und sein Land damit in Europas Mitte zu rücken, wohl endgültig zum Scheitern verurteilt. Ein Patt in Polen hat es bisher schon gegeben, zwischen Tusks EU-freundlicher Regierung und dem scheidenden PiS-nahen Präsidenten Andrzej Duda. Diese Hängepartie hat Europa bereits geschadet. Denn Polen hat seit Jahresanfang den EU-Ratsvorsitz inne und führt 6 Monate lang die Geschäfte unter den 27 Mitgliedstaaten. Aber anstatt die Gemeinschaft durch energische Initiativen voranzubringen, ist Warschau dabei mit äußerst gebremstem Schaum vorgegangen, um vor der Präsidentschaftswahl bloß keine Wählerinnen und Wähler zu Hause zu verärgern. Geholfen hat es nicht und mit Karol Nawrocki gelangt jetzt ein noch radikalerer PiS-Nahesteher als Duda in Polens höchstes Staatsamt. Die EU muss sich angesichts dessen warm anziehen, denn ein innenpolitisch blockiertes Polen hemmt die Gemeinschaft bei ihren wichtigsten Vorhaben. Sich in der Verteidigung unabhängiger vom früheren Sicherheitsgaranten USA aufzustellen und der von Russland bedrängten Ukraine beizustehen. Nawrocki wird als erklärter Trump-Buddy eher versuchen, dem US-Präsidenten zu gefallen, anstatt den europäischen Verbündeten. Im Wahlkampf hat der Nationalkonservative außerdem anti-ukrainische Töne angeschlagen und Bedingungen für die weitere Unterstützung des Landes gestellt. Warschau hat gerade erst eine engere Zusammenarbeit mit Berlin und Paris vereinbart, um die EU gemeinsam voranzubringen. Aber als Präsident dürfte Nawrocki weiter im Chor mit seinen Peace-Unterstützern gegen Europa und gegen Deutschland hetzen und so den Spielraum von Regierungschef Tusk für die Kooperation mit Deutschland einengen. Das sät Zweifel, ob ausgerechnet der bevölkerungsreichste und militärisch wichtigste Mitgliedstaat in der Region der verlässliche Partner bleiben kann, den die übrigen EU-Staaten im Augenblick so nötig brauchen. Nawrockis Mission dürfte darin bestehen, die Arbeit der Regierung Tusk zu untergraben und der PiS den Weg für die Rückkehr an die Macht zu ebnen. Jetzt zeigt sich, dass die EU-Kommission vorschnell agiert hat, als sie vor 1,5 Jahren über 100 Milliarden Euro eingefrorene Gelder für Polen freigab. Die versprochenen Reformen sind schon am Veto des bisherigen Präsidenten gescheitert. Es könnte gut sein, dass Brüssel wieder ein Druckmittel braucht, sobald der neue Staatschef dort sein Amt angetreten hat.
Die Meinung von Europakorrespondent Jakob Mayer. Dass deutsche Zurückweisungen die politische Stimmung in unseren Nachbarstaaten nationalistischer einfärben, ist das eine. Im Falle Polens haben wir das eben schon gestreift. Eine andere Frage ist, ob es gegen Europarecht verstößt. Die Union und auch der neue Bundesinnenminister haben das stets verneint. Nun aber hat sich das Berliner Verwaltungsgericht erstmals der Sache angenommen. Zumindest die Zurückweisungen von Asylsuchenden sind rechtswidrig. Philipp Eckstein.
Das Verwaltungsgericht Berlin hat in gleich mehreren Eilverfahren entschieden, Zurückweisungen von Asylsuchenden an der Grenze sind rechtswidrig. Die Beschlüsse sind unanfechtbar, teilt das Gericht mit und stellt zudem klar, die Begründung des Bundesinnenministeriums für die verschärften Maßnahmen reichen nicht aus. Geklagt hatten 2 Männer und eine Frau aus Somalia. Sie waren mit dem Zug am 9. Mai aus Polen eingereist und von der Bundespolizei am Bahnhof Frankfurt-Oder kontrolliert worden. Dort äußerten sie ihre Asylgesuche, wurden aber dennoch nach Polen zurückgewiesen. Das war rechtswidrig, stellt das Gericht fest. Deutschland sei im Rahmen der sogenannten Dublin-Verordnung der Europäischen Union dazu verpflichtet, bei Asylgesuchen, die hierzulande gestellt werden, das vorgesehene Verfahren einzuhalten. Und das sieht vor, dass zunächst in Deutschland geprüft werden muss, welches Land für das Asylverfahren zuständig ist. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, hatte vor knapp 4 Wochen die Bundespolizei angewiesen, auch Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Rechtliche Bedenken hatte das Innenministerium trotz zahlreicher Hinweise zurückgewiesen.
Nachts deckt man den Gegner mit Drohnenschwärmen ein, tags sitzt man am Bosporus zusammen und verhandelt, ob und wenn ja wie man sich aus dieser Lage befreien will. Durch Waffenstillstand, durch einen Frieden. Und darüber, welche Bedingungen für beides gelten sollen. Russland und die Ukraine trennt mehr als ein Tisch. Noch immer hat es Moskau auf die Existenz des Nachbarn abgesehen, aber der hat gerade gestern gezeigt, wie weit sein Arm in die Tiefe Russlands reicht. Verhandlungsort war also wieder die Türkei, deren Regierung eine moderierende Rolle übernimmt. Unser Korrespondent in Istanbul, Uwe Lüb, fasst zusammen, was bei den Gesprächen herausgekommen ist.
Die Ukraine hat ein Treffen der Präsidenten Russlands und der Ukraine vorgeschlagen. Das sagte Delegationsleiter Umerov nach einem Gespräch mit der russischen Seite in Istanbul. Die wichtigen Fragen könnten nur auf höchster Ebene beantwortet werden. Zugleich solle es weitere Treffen der Delegationen geben. Man habe der russischen Seite vorgeschlagen, in der zweiten Junihälfte wieder zusammenzukommen. Heute haben sich beide Seiten nach ukrainischen Angaben konkret auf einen weiteren Austausch Gefangener geeinigt. Dabei gehe es sowohl um die sterblichen Überreste Gefallener als auch um junge Soldatinnen und Soldaten. Zudem habe die ukrainische Seite eine umfassende Liste mit den Namen verschleppter Kinder übergeben, die Russland zurückbringen solle. Beide Seiten haben außerdem ihre Vorstellungen darüber ausgetauscht, wie es zu einem Waffenstillstand kommen könnte. Sie wollen die Vorschläge binnen einer Woche bewerten. Die direkten Gespräche heute in Istanbul waren die zweiten seit Mitte Mai. Davor haben Russland und die Ukraine 3 Jahre lang nicht miteinander gesprochen.
Uwe Lüb aus Istanbul. Über die Gespräche dort und über das Momentum der Kriegsführung habe ich am Nachmittag mit dem Politikwissenschaftler Nico Lange gesprochen, Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Solange die USA, die auf diese Verhandlungen gedrungen haben, teilnahmslos daneben stehen und auch den Sanktionsdruck nicht erhöhen, kann sich in den Gesprächen überhaupt etwas in Richtung Waffenstillstand, geschweige Frieden, bewegen?
Ja, also von alleine geht das nicht. Und nur durch Beobachten wird es nicht besser. Und es gibt ja, glaube ich, einen weit verbreiteten Wunsch zu sagen, gut, dass gesprochen wird, hoffentlich kommt dabei was heraus. Aber der Wunsch reicht nicht, sondern man muss es befördern, dadurch, dass man den Druck auf Putin erhöht. Über Energiepreise, über die Sanktionierung der Schattenflotte, über die stärkere militärische Ausstattung der Ukraine. Und je stärker und je schneller wir das machen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesen Gesprächen was herauskommt. Aber man wird nicht 2 brauchen. Vermutlich braucht man 20 oder vielleicht sogar 32.
Also weitere Vermittler und auch solche, die der Ukraine am Tisch den Rücken stärken.
Ja, Vermittler braucht es, glaube ich, keine. Man muss, glaube ich, auch in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nicht vermitteln, zwischen welchen Positionen denn. Das sind ja nicht 2, die sich streiten und wir müssen kommen und sagen, streitet auch nicht, sondern da hat einer den anderen überfallen. Und wir müssen dem Überfallenen helfen und müssen den Angreifer zum Frieden zurückbringen. Dafür tun wir im Moment einiges, aber eben nicht genug.
Also war der für Freund und Feind verblüffende Angriff auf die Flugplätze der strategischen Bomberflotte Russlands gestern der bessere Weg, um Russland von der Aussichtslosigkeit des Krieges zu überzeugen? Besser als die Gesprächstherapie, die die russischen Diplomaten in Istanbul gut aushalten?
Es ist sinnvoll, den Ukrainern zuzuhören, übrigens auch den Mittelosteuropäern. Ich glaube, da gibt es einige, die sehr gut wissen, wie Putin tickt, wie Russland funktioniert und warum man Stärke zeigen muss, wenn man gegenüber Russland in Verhandlungen etwas erreichen will.
Haben Sie auch heute in Vilnius wieder bekräftigt auf einer Konferenz, ja.
Ja, und wenn man entgegenkommt, das, was bei uns so die Intuition ist, entgegenkommen, freundlich sein, Angebote machen, das wird aus Putins Perspektive als Einladung aufgenommen, noch weitere Forderungen zu stellen. Da sollten wir, glaube ich, mit Lernfähigkeit rangehen. Ob diese Angriffe jetzt geholfen haben, schnell zu einem Waffenstillstand zu kommen, das kann ich nicht beurteilen, weil das so ein spektakuläres Ereignis ist, dass man noch nicht richtig absehen kann, was die politischen und militärischen Folgen sind. Russland ist immer noch im Schockzustand und wird sicherlich eine Weile brauchen. Es wird aber auch zu innerrussischen Diskussionen führen. Klar ist aber auch, mit der Ukraine muss man rechnen und die Botschaft ist auf russischer Seite angekommen.
War es ein Geniestreich für den Moment oder ist das vielleicht sogar ein Pearl Harbor-Moment, über den russische nationalistische Militärblogger ja wörtlich stöhnen, weil die Selbstgewissheit einer Nation und ihrer Armee aus heiterem Himmel erschüttert und zerstört wurden?
Ja, das ging ans Eingemachte. Also die strategische Bomberflotte in so einem Land wie Russland, das ja durchaus eine strategische Kultur hat, wo man besessen ist von Bombern, von Raketen, von Flotte, von diesen strategischen Elementen. Das gibt es bei uns so ja nicht, aber das ist in Russland schon durchaus sehr stark Teil der strategischen und politischen Kultur. Das ist eine Frage an die russische Identität. Und das ist sehr interessant, dass wenn man Militärblogger liest in Russland, wenn man russische Militärexperten verfolgt, dass da großer Respekt da ist für diese Operation der Ukraine und gleichzeitig ganz große Wut auf die eigene militärische und auch politische Führung. Das kann, glaube ich, auch in Russland nicht ohne Konsequenzen bleiben. und wird noch viele über lange Zeit beschäftigen. Es könnte natürlich aber auch sein, dass die russische Führung genau aus dem Grund die ganze Sache runterspielt und sagt, ach, da ist eigentlich gar nicht viel passiert, ist alles nicht so schlimm. Weil man sich natürlich nicht eingestehen will und auch der russischen Öffentlichkeit gegenüber nicht eingestehen will, dass man so verletzlich ist bei solchen wichtigen strategischen Elementen.
Ist es wiederholbar oder ist das ein Zaubertrick, der, wenn er mal erklärt wurde, kein zweites Mal funktioniert? Immerhin haben die Russen jetzt wohl einen neuen Blick auf die Gefahr lasch kontrollierter Lkw, falls sie sie überhaupt kontrollieren können.
Ja, psychologisch ist das schon ganz interessant, oder? Wenn Sie jetzt in Russland so Container sehen, das sind ja Standardcontainer, die sehen alle gleich aus. Da kommt man, glaube ich, aus russischer Sicht schon ins Grübeln. Es wird in Russland auch die Frage auftauchen, was macht eigentlich die russische Spionageabwehr so den ganzen Tag? Wenn so eine Operation möglich ist, jetzt kann man das so ganz sicher nicht wiederholen, aber erinnern wir uns doch mal, die Ukraine hat auch, ohne eine eigene Marine zu haben, das Flaggschiff Moskwa versenkt. Hat auch keiner gedacht, dass das so möglich ist. Jetzt ist diese Operation da mit den strategischen Bombern, also dass die Ukraine durch Innovationskraft und durch neue Technologien und auch durch Mut auf ganz neue Ideen kommt, das werden wir, glaube ich, noch öfter sehen.
Nico Lange, Senior Fellow der Münchner Sicherheitskonferenz. Einer von denen in Washington, in dessen Schrank im Senatsbüro in den letzten Jahren immer ein ausreichender Vorrat an Tassen stand, auch wenn er natürlich mit Donald Trump auskommen muss, ist der Republikaner Lindsey Graham. Auf ihn setzen Transatlantiker wie Friedrich Merz, der in dieser Woche zum Antrittsbesuch im Weißen Haus erwartet wird, oder CDU-Außenminister Johann Wadephul, der sich heute in Berlin mit Senator Graham traf, um sich über Waffenhilfe und ein neues Sanktionspaket abzustimmen. Christina Nagel hat beobachtet, wie viel Wunschdenken und wie viele echte Chancen darin stecken.
Es kommt nicht oft vor, dass ein US-Politiker zum Hoffnungsträger einer deutschen Regierung wird. Erst recht, wenn es sich um eine politisch so schillernde Figur handelt wie Lindsey Graham. Einst scharfer Trump-Kritiker, heute enger Vertrauter des US-Präsidenten, Jurist, einflussreicher Republikaner, Senator und aktuell Verfechter eines umfangreichen US-Sanktionspakets gegen Russland. Es sei jetzt Zeit, Putin zu bestrafen, sagt Graham in einem exklusiven Tagesthemen-Interview, weil der sich einem Frieden widersetze und Spielchen spiele.
It is the most draconian sanction bill I've ever authored.
Es sei das drakonischste Sanktionspaket, das er jemals ausgearbeitet habe, sagt er in den Tagesthemen. Geplant sind sogenannte Sekundärsanktionen. Das heißt, die geplanten Strafmaßnahmen richten sich nicht direkt gegen die russische Energiewirtschaft, sondern zielen auf deren Kunden, vor allem auf China.
70% der russischen Ölverkäufe gehen nach China und Indien. Wenn China morgen aufhört, billiges russisches Gas und Öl zu kaufen, wird Russlands Kriegsmaschine zum Stillstand kommen.
Graham, der demonstrativ die amerikanische und die ukrainische Flagge am Revers trägt, weiß im Senat eine parteiübergreifende Mehrheit hinter sich. Und er ist überzeugt, dass auch Trump trotz seiner oft russlandfreundlichen Rhetorik mitzieht. Was möglich wäre, wenn es gegen den Erzrivalen China geht. Allerdings erwartet Graham auch von den Europäern, dass sie ebenfalls China stärker als bisher ins Visier nehmen, und zwar noch vor dem G7-Gipfel in ein paar Wochen.
So I expect that our European allies will issue new sanctions, will focus more on China than they have in the past before the G7 summit in a couple of weeks.
Eine Forderung, die für die EU, vor allem für Deutschland, angesichts der Handelsbeziehungen zu China schwierig werden dürfte. Die EU ließ der deutsche Außenminister Johann Wadephul nach seinem Treffen mit Graham etwas vage wissen, werde weitere Sanktionen verhängen. Ins Detail ging er nicht. Dass Europa und die USA den Druck auf Putin aufrechterhalten müssten, damit dieser an den Verhandlungstisch komme, in diesem Punkt sei man sich einig. Um den Druck zu erhöhen, hatte sich die Bundesregierung gerade erst entschieden, die Militärhilfe für die Ukraine auszubauen. Es würden nicht nur Waffen geliefert, betonte Johann Wadephul im ZDF.
Wir werden also Waffensysteme, die sehr weitreichend sind, durch die Ukraine entwickeln und produzieren lassen. Und Deutschland wird das finanzieren. Das ist langfristig eine wirkliche Lebensversicherung für die Ukraine.
Ein Wendepunkt von vielen in diesen Tagen. Auswirkungen auf das Kriegsgeschehen wird aus Sicht der Bundesregierung auch der ukrainische Drohnenangriff auf Militärflughäfen in Russland und die Zerstörung von Langstreckenbombern haben. Der Angriff wird als außergewöhnlich bewertet. Inwieweit er sich auf das kurze Gespräch zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul ausgewirkt hat, ist offen. Auch das wird ganz sicher ausgewertet werden. Der sicherheitspolitische Berater des Bundeskanzlers war mit vor Ort, bereit, mit anderen Europäern die ukrainische Delegation bei Bedarf zu beraten.
Christina Nagel aus Berlin am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Montag.